ist genau das, was ich wünsche. Ich möchte nicht auf dem Leinwand malen, sondern in dieser Struktur. Als ob die hinter den Leinwand noch ein Raum wäre. Da möchte ich hin.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Malerin und Bildhauerin Laiko Ikemura. Laiko kommt ursprünglich aus Japan, hat Japan aber als junge Frau verlassen, um in Franco-Spanien zu studieren. Wie sie ihren Weg über die Bildhauerei in die Malerei gefunden hat und was diese ganzen Fabelwesen in ihren Bildern und Objekten bedeuten, erzählt sie uns jetzt. Laiko, du bist gar nicht in Berlin im Moment, sondern in Spanien. Wo bist du in Spanien?
Auf Mallorca.
Ah, das ist natürlich toll.
Ja, also ein bisschen unverschämt, aber ja, es hat sich so ergeben. Teilweise arbeitsbedingt.
Weil du hast spanische Literatur studiert und hast auch schon zu Zeiten Francos in Spanien gearbeitet. Das heißt, Spanien ist ein dauerhafter Aufenthaltsort von dir. Arbeitest du, also hast du auch ein Atelier in Spanien und in Berlin?
Das wäre schön. Nee, das hatte ich nicht. Sogar eigentlich das Gegenteil. Ich bin mal gegangen aus Spanien. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob ihr geboren gewesen seid. Das war bis 78 war ich in Spanien und danach bin ich in die Schweiz gegangen. Seitdem bin ich kaum mehr in Spanien. Ich gehe zwar immer wieder, aber nicht so oft. Jetzt hatte ich so eine Ausstellung in Burgos und damit hatte ich dann wieder mal so eine Art Rückkopplung. Es ist schon Jahre her, also 40 Jahre oder so.
Erzähl mal der Reihe nach. Also, wo bist du geboren?
Kennst du Nagoya? Kennst du Osaka, Nagoya, Kyoto? Dazwischen. Und da gibt es eine Stadt, die heißt Tsu. Und das ist eine Hauptstadt von der Mie-Präfektur. Und das ist ein quasi westliches Zentrum. Aber die Leute kennen das nicht so. Es ist nicht so bekannt wie Osaka oder Tokio. Aber es ist eine kleinere Stadt, könnte ich sagen, wie Luzern oder sonst was.
Und erzähl mal, wie bist du dann zur Kunst gekommen und was hat dich dann nach Europa verschlagen?
Ja, das ist auch eine sehr lange Geschichte, aber du sag mal so, ich hatte nicht diese Entscheidung, nach Europa zu gehen, um Kunst zu studieren, sondern es hat schon mit der Sprache zu tun. Und als ich dann studiert habe, das war Osaka Universität, damals gab es sehr wenige überhaupt Frauen im Studium, also Universitätsstudium war eher elitäre Sache, die nicht unbedingt für Frauen gedacht waren. Und die japanische Situation mit der Mann-Frau, leider ist immer noch nicht so top vor 40 Jahren oder 50 Jahren, musste ich das Land verlassen. Das war schon so, wenn du aus dir etwas machen willst als Frau. Und ich glaube, es hat damit zu tun, das war nicht der einzige Grund, aber du im in meiner Generation war ich eine der wenigen, sogar wenn man das so sagen könnte, mutigen, die aus, ich bin ganz alleine aus dem Land und bin nach Europa gegangen, aber ohne großes, so konkretes Ziel. Was mir ganz klar war, dass du musst irgendwie doch kommunizieren können auf der ganzen Welt und dazu gehört einfach die Sprache. Also bei mir kam die Sprache zuerst und dann die visuelle nachher.
Verstehe. Das heißt, wie alt warst du, als du Japan verlassen hast?
21.
Und das war für dich richtig quasi wie eine Flucht, ja?
Ja, eine interessante Flucht. Also Flucht nach weit, weit nach vorne. Es war schon sehr wenige, die das gemacht haben. Gut, du kennst ja Yoko Ono und Co. Das sind ja von meinem Standpunkt her gesehen so eher ein Luxusgeschöpf. Also ich bin wirklich ohne nichts mit einem Koffer. Mit einem Koffer alleine nach Europa gegangen. Und als ich angefangen habe, in Spanien zu studieren, war ich wirklich vielleicht die einzige Ausländerin in Sevilla.
Und du bist dann 72 nach Spanien ausgewandert. Wie war das sozusagen, aus dem einen Extrem ins andere zu kommen? Weil zu der Zeit war Franco noch an der Macht.
Das ist schon sehr krass, dass ich so sowas gemacht habe. Weil ich bin ja sicherlich von der Ideologie her niemals diese Art. Ja, Frankisten war ich wirklich nicht. Aber ich glaube, entscheidend war, also ich war ja auch abenteuerlustig, dass ich habe nicht kein bisschen Angst gehabt vor nichts. Ich bin überall allein gegangen, ohne Hilfe von keinem Mann oder sonst was. Und ich wollte ein bisschen wie so eine Probe, Mutprobe machen. Andererseits war auch so, dass durch die Franco-Regime war, wie kann man sagen, die Menschen unglaublich untereinander solidarisch. Das heißt, ich habe noch nie so viel Humanität oder so viel Menschlichkeit erlebt wie damals in Spanien. Und das hat mich schon sehr bewegt und auch dort zu bleiben.
Wie kam dann der Weg von Sprache in die Kunst?
Ja, das ist auch so eine Sache. Gut, ich hatte ja meinen Hintergrund, also meine Familie war nicht so wie deine, wie mit der Kunst direkt verbunden. Aber mein Großvater hatte Häuser gebaut und irgendwie er war so kunstnah und selber gemalt und Häuser gebaut und wahrscheinlich auch Skulpturen gemacht. Und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt. Und dass man als Kind sowas auch sehr nah erlebt habe, glaube ich, das hat mich so irgendwie unbewusst, ja, so eine Art Vorbereitung für innere Vorbereitung für die Kunst war schon da. Erst später bin ich dann tatsächlich, also durch die Begegnung in Granada, ich habe zuerst in Granada, Salamanca, Granada und Sevilla. Dort habe ich verschiedene Leute kennengelernt, die teilweise Künstler waren und so. Dann bin ich irgendwie automatisch hineingerutscht.
Aber hast du quasi dann neben dem Schreiben und neben, also wie bist du sozusagen zum Malen und zu den Bildern gekommen?
Ja, der erste Schritt war in Granada. Da habe ich dann so einen Bildhauer kennengelernt und der hat mich einfach arbeiten lassen bei sich in seinem Atelier. Und als er gesehen hat, dass es bei mir sehr ernst war, hat er empfohlen, ich soll dann in Sevilla in der Kunstakademie studieren. Und habe ich dann das Studium angefangen. Also das war 73. Und das gesamte Akademiestudium habe ich in Sevilla gemacht.
Und da studiert man nicht wie hier bei Professoren in Klassen, sondern?
Nee. Und das hat auch seine positive Seite, weil man ist nicht unbedingt so personenbezogen. Man ist auch nicht unbedingt mit so einer Spannung und Pressure, irgendwie Kunst machen zu müssen, Künstler werden zu müssen. Sondern ich habe diese Zeit unglaublich kostbar gefunden, dass du nicht zielorientiert bist. Das ist, wenn ich sowas sage in der heutigen Gesellschaft, das klingt ein bisschen so komisch, aber für mich war damals eine Befreiung. Und so, dass es geht darum, dass du von Dingen lernen kannst oder vom Beobachten. Du weißt es ja, ich habe ja auch über 20 Jahre an der UdK als Professorin gearbeitet. Und es ist schon Meilenunterschied der heutigen Kunststudenten und damals, wie ich damals gearbeitet, studiert habe. Ich kann nicht sagen, eine oder andere besser. Ich fand die Erfahrung sehr kostbar, dass es gab nicht so diese blöde Competitiveness. Es gab keine Pressure, die Künstler müssen so sein oder du musst innerhalb 5 Jahren superlativer Erfolg haben, sonst kannst du nicht überleben. So war es überhaupt nicht. Und so war die unglaubliche luxuriöse Zeit, mit der Natur zu sein, mit den Menschen zu sein, die unglaublich so einen Sinn und Freude gegeben haben. Also meine künstlerische Basis und Ressourcen, wenn ich das so sagen darf, kommt ursprünglich von Spanien und vielleicht auch aus Japan. Jetzt natürlich auch aus der Schweiz, aus Deutschland. Aber von all diesem hat eine besondere Bedeutung gehabt. Das spüre ich jetzt, wenn ich ja, in Spanien bin und ein bisschen länger geblieben bin.
Und du hast, interessant finde ich aber, dass du über die Bildhauerei in die Kunst gekommen bist und nicht über die Malerei.
Ja, das finde ich auch. Du sagst das auch. Also, weil ich habe da mit so einer Art Konflikt immer wieder, weil gewisse Leute sagen, ja, deine Bildhauerei. Und dabei ist es, ich für mich die Malerei so wichtig, sogar wichtiger als Skulpturen oder dreidimensionelle Arbeiten, denn Malerei ist ja auch dreidimensionell. Für mich ist es nicht so ein großer Unterschied, letztendlich. Aber es geht vor allem um die Taktilen. Also ich mag Dinge zu berühren. Für mich der Malerei auch nichts anderes als diese taktile Momente. Und wie man an die Oberflächen geht und so. Aber das hat schon sehr geholfen, diese, eigentlich ist so ein Fehleintritt. Ich sollte eigentlich in deine Klasse gehen, in der Bildhauerklasse. Dabei bin ich aus Fehler von der Administration gelandet in der Malereiklasse. Und so ist das diese Hin und Her schon längst angefangen.
Normalerweise kommen viele Leute kommen über das Zeichnen. Und der Hödiker hat zum Beispiel gesagt, das ist das erste Moment, ist quasi als Kind zu zeichnen. Das ist schon Kunst, ja. Und interessant ist, dass du über die Sprache dann zur Bildhauerei und dann über die Bildhauerei zur Malerei gekommen bist.
Mhm. Das ist tatsächlich schon interessant, stimmt.
Ja. Und in deinen Skulpturen als auch Bildern tauchen wie so Fabelwesen auf. Vielleicht kannst du erzählen, wo die herkommen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich glaube es nicht, dass die Menschen so Menschen sind und die Tiere so Tiere sind, sondern ich habe die feste Überzeugung, dass also viel mehr interaktiv, viel mehr durchlässig sind. Also diese Wesensfrage, wenn alle Lebewesen haben etwas gemeinsam und es muss nicht unbedingt 3000 Jahre zurückgehen oder Millionen Jahre zurückgehen, dass eigentlich wir kommen aus einem Punkt. Und diese europäische Evolutionsidee macht es so, dass die Menschen war quasi der oberste Punkt der Entwicklung der Lebewesen. Und das glaube ich nicht daran. Und daher ist das so, die Arelei-Wesen, ob die Tiere sind oder Menschen, ich sage nicht, dass sie sind gleich, aber sie sind so tiefst verbunden, dass ich das in mir spüre oder auch in anderen. Ich beobachte Menschen und ich spüre so viele so Nicht-Ähnlichkeiten, ist was anderes. Aber ich spüre etwas, was ich nicht so theoretisieren möchte. Und daher, diese Fabelwesen ist nichts anderes als diese Urerinnerung, die jeder Mensch in sich haben könnte.
Und diese Fabelwesen sind aber freie Kreationen. Das sind keine Bezüge auf existente Fabelwesen, die man irgendwie aus der Mythologie kennt oder so.
Zum Beispiel, genau. Das ist zwar schon durchaus inspirativ, aber nicht unbedingt gibt es so eine bestimmte Figuration, die schon längst gegeben hätte, sondern es ist tatsächlich schon, es ist eine Kreatur, die ich aus mir schöpfe. Wie könnte ich das sagen? Es ist so, deshalb, dafür ist tatsächlich Bildhauerei sehr, sehr plastischer Weg, sehr gut, weil es entsteht tatsächlich von diesen sensuellen Momenten. Weil es ist nicht ein konzeptuelles Ding, die sagt, okay, hier der Mensch, hier der, tun wir mal zusammen. Und dann so wie eine Hybridisierung von zwei Elementen. Nein, sondern es ist etwas, was Gelebtes in mir. Und der andere Aspekt ist, dass ich nichts anderes wünsche, als dass dieser ganze Trauma der Menschheit, dass die nie aufhörende Kriegs und so, denke ich, dass kulturelle Unterschiede eigentlich eine Bereicherung ist, aber es nicht einen Grund hat, sich dauernd eine Konfrontation zu kommen. Und ich denke immer wieder, was haben wir einfach gemeinsam? Irgendwo tiefste unsere Vergangenheit. Und da komme ich immer wieder zu diesem Punkt. Wir haben das in uns drin. Und ich will das rausnehmen und das eine Form geben.
Und hat es denn auch, weil zum Teil, ich versuche das mal zu beschreiben, das ist wie so eine Figur, die auch die Hände zum Gebet zusammenhält und das erinnert so ein bisschen an der Körperhaltung an Buddha, hat aber dann so lange Hasenohren, die nach oben abstehen. Und besonders interessant finde ich, ist, dass sie auch als Aufenthaltsort irgendwie oder beziehungsweise wie so ein Zelt, das Shelter und Schutz bietet, anmutet. Gibt es denn da eine religiöse Religiosität, die da irgendwie durchschwingt, durch diese Haltung der Figur?
Ja, also die Haltung der Figur ist, es hat damit zu tun, dass ich vor 10 Jahren das gemacht habe. Und diese war tatsächlich schon auch eine Requiem für die Menschen, die gestorben sind in Nordjapan, diese Katastrophen, was mich so betroffen machte. Und also ich bin nicht im Sinne von religiösen, des irgendwie religiösen Gruppen gehört oder so. Aber was ich immer wieder gedacht habe, religiöse Aspekte, also besser gesagt spirituelle Aspekte, unbedingt auch Teil der Kunst sein kann. Und das war irgendwie eine enorme lange Zeit verpönt. Und gleichzeitig ist das diese Profanität. Jetzt ist wirklich mal Zeit, dass man anders nachdenkt. Ja? Also ich sage nicht, dass wir so eine religiöse Kunst machen, aber für mich ist stimmig, als ich das gemacht habe und vielleicht auch ein bisschen naiv und dass diese Haltung der dieser Menschen eine der letzte Würdigung zu geben. Gleichzeitig, ich hatte die Ideen vor diesem Schutzmantel Madonna, der italienische Renaissance und Vorrenaissance-Zeit, wichtige für mich die Figurendarstellung von Weiblichkeit, die von meiner Interpretation ist es wie eine Architektur, der Schutz. So wie du sagst, das ist ein Shelter. Und als ich diese großen Skulpturen gemacht habe, war lustig, dass die, wenn der öffentliche Platz war, sind meistens Kinder sind wie angezogen in diese Skulptur reingegangen. Und das fand ich irgendwie sehr interessant.
Lass uns vielleicht noch ein bisschen auch über die Bilder sprechen. Du hast so eine besondere Technik entwickelt. Vielleicht auch da zum Teil tauchen eben Figuren auf, aber du hast, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, diese besondere Art und Weise mit der Farbe umzugehen.
Ja, ich habe dann lange, lange gesucht, also wie du vielleicht weißt, ich bin ja aktiv geworden oder aufgenommen worden, langsam in der Kunstgemeinde in den 80er Jahren, als 83 der Parlament seine erste Soloshow mit mir gemacht hat. Und damals war eigentlich nur malende Männer. Und da habe ich auf meine Art und Weise, vielleicht nicht diese Art von Wildheit, aber große Formate auch mit Acryl gemalt und auf eine riesige Formate. Und ich war immer ein bisschen kompetitiv zu Männern. Ich wollte immer das, was die Männer schaffen, schaffe ich auch so ungefähr. Aber es war natürlich Jugend, vielleicht auch ein bisschen Jugendsünde.
Hattest du dir vorgenommen, du wolltest gleich große Bilder malen?
Aber diese ein bisschen so eine dumme, naive Art. Aber was ich aber dennoch schon wichtig halte, ist, diese Erfahrung gemacht zu haben, bis ich gemerkt habe, diese Materialität nicht so prickelnd ist. Und als ich gemerkt habe, also diese ganzen Männer, die ja, sind auch kaum überlebt, ja. Ja, außer Hödeke zum Beispiel, einer, der mit dir lange zusammenarbeitend, oder du hast ihn wieder entdeckt, ich weiß nicht, wie das war, aber das war ja eine interessante Malergeneration. Aber der Hödeke gehörte auch zu Baselitz und Co. Lüppert, nochmal so eine
Malerfürst.
Ja, Malerfürst. Und dann die Kids davon, die ganze Maler, Mülheim, Freiheit und all diese Leute.
Und Junge Wilde.
Junge Wilde, die waren eine Zeit lang superlativ gehypt, aber danach wirklich irgendwie haben die ihren Weg nicht weitergemacht. Und das zu beobachten war für mich sehr interessant, um zu auch merken, dass ich muss meinen eigenen Weg gehen in der Malerei.
Als neue Wilde werden KünstlerInnen bezeichnet, die eine um 1980 in Deutschland aufgekommene Richtung der Malerei etablierten, die sich radikal von der als zu intellektuell empfundenen Avantgarde lossagt. Ihren Ursprung hat die Stilrichtung in der italienischen Transavantgarde. In Frankreich wurde sie als Figuration Libre und in den englischsprachigen Ländern als New Image Painting, Bad Painting oder Wild Style definiert. In Deutschland und Österreich fand sich zunächst der Begriff Neo-Expressionismus. Später war von heftiger oder wilder Malerei die Rede, bis der Begriff Neue Wilde von dem Kunsthistoriker Wolfgang Becker verwendet wurde und sich durchsetzte. Hauptmerkmal der Kunstrichtung ist eine unerschöpfliche, wilde Lust am gegenständlichen Malen. Die Bilder sind großformatig, gezielt formlos, mit schwungvollem und heftigem Pinselstrich, expressiv abstrakt, neongrell und mit Graffiti-Elementen durchsetzt. Inhaltlich ging es um elementare Gefühle wie Angst oder Sexualität. Eines der großen Zentren der deutschen Wilden war Berlin mit den Hauptvertretern Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Salome und Bernd Zimmer, die von der Subkultur Berlins, vom Punk und New Wave inspiriert waren. Die Hamburger Künstlergruppe einte vor allem der Protest gegen die wohlstandsbedingte Apathie der 80er Jahre. Nach wenigen ungestümen Jahren war die anarchische Kraft der neuen Wilden verbraucht, die Strömung geriet in Vergessenheit. Die Malerei jedoch war wieder en vogue. Bis heute ist die Frage nach der Qualität der Werke jener malwütiger Jahre nicht abschließend beantwortet worden.
Insofern habe ich angefangen, schon damals sehr früh Materialien zu denken, welche Inhalte, welche Malmittel, und alles hat seine Aussage. Und Acryl, ich bin kein Hasser der Acryl, aber es ist manchmal, je nachdem, wie man benutzt, ist Todesmaterial. Und insofern, dadurch, dass ich in Spanien studiert habe, ich habe Eitempera gelernt und so. Und mir ist dieser Punkt gekommen, dass Eitempera für mich eine Fusion dieser Wasserkunst und Ölkunst. Also ich bin eher so eine wasserliebende Mensch, und dass diese flüssige Fluiden. Gleichzeitig, ich mag Ölmalerei, weil die also eine Konsistenz gibt. Und das war für mich sehr wichtig, diese Fusion. Und quasi das, und dann die Leinwand, habe ich nicht mehr Leinwand als Träger genommen, sondern mit der Zeit diese Jute. Also ich bin nicht der Einzige, der mit der Jute arbeitet, aber Jute ist eine Material, die nicht so einfach ist, aber gleichzeitig ist das, diese, weißt du, so gewoben, so porös, dass du dir die Zeit erlauben kannst. Weil die andere, die Acryl, kannst du wirklich schnell malen, sonst Schichtmalerei geht es nicht so gut. Und das sind so Erfahrungen, die ich mit der Zeit gemacht habe, dass ich Ende der 80er Jahren wirklich untergetaucht und eigene Weg gehen wollen. Und daraus hin entstanden die, wie konnte ich sagen, die Paradigmenwechsel. Quasi die so Figuration, per se Figuration war mir nicht mehr so wichtig.
Die Bezeichnung Eitempera leitet sich vom lateinischen Wort temperare ab, was so viel wie in Proportion mischen bedeutet. Unter Temperamalerei versteht man im weiteren Sinne alle Formen der Malerei, die ein überwiegend wässriges Bindemittel besitzen. Eitempera besteht dabei aus einer Emulsion aus Wasser und Eigelb oder ganzen Eiern. Bei Eitempera erfolgt der Farbauftrag durch Stricheln und in mehreren Schichten. Das ist zeit- und arbeitsaufwendig, sanfte, unmerkliche Farbübergänge sind schwer zu erzielen. Der größte Nachteil der Temperamalereien ist, dass sie in der Regel nicht die tiefe Farbsättigung erreichen können, wie Ölfarben. Außerdem sind die Farben nicht lange haltbar. Dafür ist die Temperamalerei äußerst langlebig und ihre Intensität verschlechtert sich im Laufe der Zeit im Gegensatz zu Ölfarben kaum. Die Maltechniken der Tempera scheinen ihren Ursprung in der Antike zu haben. Leider ist wegen der Vergänglichkeit des Mediums und Plünderungen kein einziges wichtiges Beispiel erhalten geblieben. Im mittelalterlichen Europa zwischen 1200 und 1500 war die Temperamalerei die Standardmethode der Tafelmalerei, bis sie von der Ölmalerei verdrängt wurde. Ein bekanntes Bild ist zum Beispiel die Geburt der Venus von Sandro Botticelli. Im frühen 19. Jahrhundert genoss die Temperamalerei eine Wiederbelebung. Auch einige Maler des 20. Jahrhunderts verwendeten Tempera, darunter der Norweger Edvard Munch.
Aber interessant ist, dass die Bilder wirken ja zum Teil fast so, als wären sie wie so eine Immersion, als wäre die Farbe quasi durchdrungen durch die Leinwand.
Das freut mich, wenn du das so siehst, weil es ist genau das, was ich wünsche. Ich möchte nicht auf dem Leinwand malen, sondern in dieser Struktur. Als ob die hinter den Leinwand noch ein Raum wäre. Da möchte ich hin. so dass die Erscheinung nach vorne ist nur eine Erscheinung ist, aber ist eigentlich gibt es noch mal die andere Space.
Wie die Welt, die man sozusagen dadurch das Bild sieht, als könnte man eintreten.
Genau, genau. Mhm,
Wie ist dir denn der Eintritt aus dem Studium und wenn nach dem Abschluss des Studiums in den Kunstmarkt gelungen?
Ja, der Kunstmarkt, ich habe nie, überhaupt nicht damit beabsichtigt. Also, wie gesagt, ich habe dann so eine Art genuine Naivität gehabt, wenn ich das so selber sagen darf, weil der Kunstmarkt hat begonnen, vielleicht so Anfang 80er Jahre, richtig so eine Phänomene zu werden. Kunstmarkt gab es immer. Natürlich auch mit der Mittelalter gab es Kunstmarkt und Barock und immer. Aber der 70er Jahre Kunstmarkt ist ein ganz anderes und 80er Jahre hat es so eine Art eine Erhitzung gegeben. Und ich war zufällig einfach da. Ich habe ja noch vorher, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe ja in Zürich gelebt. Und in Zürich war ja auch der Punkt der Transavanguardia ja sehr nah. Also Italien, Deutschland und der Schweiz war schon an der Mitte ein sehr wichtiger Punkt. Der Harry Seemann, weißt du, alle diese Leute, Jean-Christophe Ammann, alle diese Leute waren da und die waren unglaublich wichtig. Darüber wissen es leider so sehr wenige Leute heute, die jungen Leute. Aber ich habe das erlebt. Und daher gab es einerseits so diese sachbezogene, interessante Ausstellungen. Museen werden aktiv. Aber entsprechend gab es auch neuartige Galerien, die sehr aktiv diese Kommerz als positive zu integrieren in der Kunstlandschaft. Die vorher in den 70 Jahren war eher ein bisschen so verpönt.
Wobei es das ja wirklich kaum gab. Ne? Es gab ja quasi das heute wissen Studierende, dass man die Kunst verkauft. Das war, glaube ich, zum Teil kam das gar nicht im Horizont vor, oder? Als du in Valencia Kunst gemacht hast, hättest du darüber nachgedacht, dass man das verkauft?
Niemals, niemals. Daher, das ist das, was ich meine, meine Naivität. Diese Art von Naivität kannst du dir heute nicht mehr leisten, aber damals schon. Ich war wie ein Mädchen aus keine Ahnung, aus Hintermond. Und plötzlich, als die, wie war das? Ich hatte eine schweizerische Galeristin, die hatte eine tolle Künstlergruppe, so wie Fischli Weiss, also lauter so schweizerische Top-Künstler, die ich geschätzt habe. Und ich habe in dieser Galerie angefangen, aber wie gesagt, niemals an Verkauf gedacht. Und als das einmal angefangen hat, dass die ziemlich gut verkauft haben, ich war eher nur erstaunt. Ich dachte, was ist das denn? Was geht hier los? Und das war mein Debüt in Zürich. Und dann kam der Paul Menz und er hat ja einige Arbeiten gekauft und angeboten, eine Soloshow. Und das war damals der hypeste Galerie. Und ich hatte keine Ahnung von dieser Bedeutung. Und tatsächlich fing schon ziemlich ein Fiasko. Es war leider, hat überhaupt nicht geklappt. Ich kann darüber heute reden, aber es war ziemlich harte Erfahrung. Aber auch das bin ich froh, dass ich das gemacht habe.
Erzähl mal, was ist schiefgegangen?
Tja, also, was ist schiefgegangen? Ich komme dann zur Eröffnung. Das war derselbe Tag, die große Eröffnung von Immendorf.
In Köln, ne? Die Galerie war in Köln. Und damals war der Kunstmarkt und die Kunstszene war New York und Köln auf einer Augenhöhe.
Absolut. Ja. Und damals war diese große Männer total wichtig. Und auch für die ganzen jungen Künstlern, wenn er Immendorf was machte, dann sind alle hingegangen. Aber immerhin, sie sind zu mir zuerst gekommen. Aber dann sind die plötzlich alle weg und ich stand alleine mit dem Paul und mit seinem Assistenten. Und das war schon ziemlich also hart. Aber das sind so Phänomene. Und verkauft wurde auch nichts, also nur eine Zeichnung. Okay, sowas ist auch mal eine Erfahrung. Und so, das war vielleicht nicht der richtige Moment zwischen Walter Dahn und Dokupil, eine Soloshow von einer absolut unbekannten Frau irgendwoher. Und so hat das begonnen.
Interessant. Woran glaubst du, liegt das, dass es gibt ja viele Männerbündnisse wie Baselitz-Immendorf, also die Künstler um Michael Werner herum, aber auch eben Kippenberger Öhlen, Büttner und so weiter und so weiter und so fort. Das kann man ja, dasselbe gilt für die Mülheimer Freiheit, für die jungen Wilden. Gab es da mal Bestrebungen von euch Frauen, sage ich mal, ähnliche Strukturen aufzubauen?
Never, niemals. Also ich habe nicht erlebt und vielleicht gab es in der Generation von Ulrike Rosenbach und Co. da, also oder selbst auch war die Export. Also sie hat mich zu einer sehr wichtigen Gruppenausstellung in Wien im Kunstmuseum eingeladen. Das war das erste Mal, dass Künstlerinnen die andere Künstlerin einlädt zu einer Gruppenausstellung, die explizit das gedacht wurde. Nur, es war eine wichtige Erfahrung und auch dieser Feminismus in Deutschland zu kennenzulernen. Malende Künstlerinnen sind, so ich damals kennengelernt habe, eher solitär, einsam und introvertiert. Und ich bin sicher auch nicht sehr viel anders gewesen.
Feministische Kunst bezeichnet eine zeitgenössische Kunstbewegung. Der Begriff entstand Ende der 1960er Jahre in den USA und war mit der zweiten Frauenbewegung verknüpft. In der feministischen Kunst befassen sich Künstlerinnen mit weiblicher Identität sowie kollektiven Erfahrungen von Frauen und setzen sich mit konventionellen Geschlechterkonstruktionen und Kunstnormen auseinander. Feministische Kunst ist nicht gleichzusetzen mit Frauenkunst oder weiblicher Kunst. Denn nicht jede Kunst von Frauen ist feministisch. Nach Margarete Jochimsen, Kunsthistorikerin und Kuratorin, ist feministische Kunst ihrem Charakter nach vorübergehend. Denn es gebe sie nur so lange, wie die gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter nicht verwirklicht ist. Im deutschsprachigen Raum hat den Begriff feministische Kunst Ulrike Rosenbach geprägt, jedoch zunächst nur für ihre eigene Arbeit. Sie war Meisterschülerin von Joseph Beuys und begann in den 70er Jahren als eine der ersten überhaupt mit dem Medium Video zu arbeiten. Ihr Selbstporträt als Elvis mit einer Pistole in der Hand gehört heute zu den Ikonen der feministischen Kunst. Im selben Jahr lud sie Lucy Lipper zu der heute legendären, da überhaupt ersten Frauenausstellung ein. A Thousand Miles Away from Here. Heute ist Ulrike Rosenbach für viele feministisch orientierte junge Künstlerinnen wieder ein Vorbild.
Außerdem, darüber hinaus, es hat mit unserer Generation allein nichts zu tun, sondern unter den Männern diese so eine Art Absprache gibt, die irgendwie mit der, durch die Freundschaft und aber auch so eine Art Dealing, ständiges Geben und Nehmen, Nehmen und Geben. Das ist eine Kultur, eine wichtige Kultur, die den Frauen fehlen. Und vielleicht ist heute besser, wir lernen auch ein bisschen, aber nicht so einfach, weil, schau, wir sind alle ein bisschen Einzelkämpfer. Ich bin auch eine Einzelkämpferin. Und daher ist nicht so einfach.
Glaubst du, das liegt auch daran, dass es mangelnde Vorbilder gibt? Also, dass man auf die Idee, sich mit anderen zusammenzutun, nur kommt, wenn man andere sieht, die in der Generation über einem so etwas tun?
Das kann sein, aber Vorbild ist auch ein Beispiel als solche, so eine, gibt dann Selbstverständlichkeit. Sonst bist du immer die Pionierin. Und Pionierin zu sein, ist eine Wahnsinn Energien, die nicht unbedingt für die Kunst fließen kann. Und deshalb ist schon gut. Also deshalb wollten sie auch mich unter anderem als einer von diesen vier Künstlerinnen in der UdK haben, weil die UdK, HDK damals, es gab keine einzige Künstlerin als Professorin, kannst du dir vorstellen. An der Opernmann war die einzige. Und so haben die ja Studentinnen ja Künstlerinnen geholt, weil ihnen fehlt diese Vorbilder, ihnen fehlten die Beispiele. Und ich glaube, mittlerweile hat sich jetzt die Zeit so verändert, dass es so das nicht mehr unbedingt relevant ist. Eine andere Sache, was ich auch noch sagen muss, ist es nicht nur die gleichgeschlechtlichen Bündnis schwierig, sondern auch unterschiedlichen Geschlechtern ist auch schwierig. Du wirst kaum eingeladen, so eine Gruppenausstellung mit den Frauen. Also verstehst du, jetzt ist es anders, aber damals, meinst du, die würden diese Jungs da mich hätte eingeladen zu einer bestimmte Gruppenausstellung, das war noch nicht so. Also insofern überhaupt diese Bündnisse sind eine sehr schwierige Sache.
Das glaube ich. Und erzähl mal, du wurdest dann auf Drängen eigentlich der Studierenden Professorin an der heute UdK.
Ja, genau. Und ich habe das wahnsinnig wichtig genommen. Ich habe zuerst Nein gesagt, aber ich habe gesagt, ich bin als Künstler noch lange nicht reif und gar nicht im Moment. Ich war noch nicht mal 40 Jahre alt. Aber die wollten das, die wollten mich. Und daraufhin habe ich gedacht, das ist super Chance, eine super Ehre und auch eine Herausforderung ohnesgleichen, weil ich mit ihnen zusammen wachsen könnte. Und deren Bedürfnis ist auch mein Bedürfnis. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und das ist mit einem Grund, warum ich, obwohl manchmal sehr schwierig war mit den männlichen Kollegen, die damals so brutal waren, nicht aufgehört habe. Ich wollte nicht als geschlagene Hundin weggehen.
Mhm. Und das war dann so um die Anfang der 90er oder wann war das?
Das war genau, also mit dem Mauerfall hat das meine Ernennung auch begonnen. Das vergesse ich das nie. Mhm.
Interessant ist, dass es in demselben Zeitpunkt ja zu einem richtigen Crash kam und der internationale Kunstmarkt eigentlich wie ein Luftballon platzte, was sehr stark auch mit der Wirtschaftskrise in Japan zu tun hatte. Wie hast du das damals auch als ursprünglich Japanerin erlebt? Weil der japanische Kunstmarkt hatte, glaube ich, sehr wenig eigentlich mit japanischer Kunst zu tun, sondern drehte sich voll umfänglich nur um Impressionisten, oder?
Ja, richtig. Das ist sehr schade, weil sie Millionen von Millionen für das bezahlt haben und wenig für die eigene Leute, die diese Entwicklung bräuchten. Das Geld war notwendig für die auch lebende Künstler. Aber Japan hat es ein bisschen so eine verspätete Start in Bezug auf bildende Kunst, aktuelle Contemporary Art so unterstützen, im Sinne mitwachsen zu wollen. Deren Impuls ist nicht so stark. Und eine Zeit lang war sehr, sehr stark. Also in den 80er Jahren wurde Tokio oder so, es war schon ständig westliche Künstler wurden eingeladen. Es gab überall schon Ausstellungen von Amerikanern, also eher anglosächsische Richtung und deutsche Kunst ist auch sehr investiert und auch vorgestellt worden. Aber die Japaner selber, also so eine Kunstszene, ich wusste nicht, wie ich dir sagen könnte, außer diese Gutai, Monoha und so, die waren ja großartige Kunstgruppe, wo auch sehr wenige Künstlerinnen waren. Das war natürlich eine große Aussage. Aber danach, in den 80er Jahren, gab es auch so eine Art nachgeahmte Expressionistenbewegung, auch in Japan, in der Malerei. Aber ich würde nicht sagen, sonst hätte es sich so entwickelt. Aus dem Grund, weil, wie du sagst, das Anfang 90er Jahren gab es gerade so dieses gerade hoch und dann zack runter.
Die japanische zeitgenössische Kunst ist vielfältig und im Westen nur wenig bekannt. Sie orientiert sich an der globalen zeitgenössischen Kunst, wird aber von der japanischen Tradition, der Präsenz einer dicht besiedelten urbanen Umwelt und verschiedener Traumata, die Japan seit Mitte der 1940er Jahre erlebte, stark beeinflusst. Traditionelle Künste wie die Malerei auf Wandschirmen, Holzschnitte, Kalligraphie oder Ikebana werden von vielen KünstlerInnen fortgesetzt und erneuert. Es gibt auch eine eigene Ausprägung der Pop-Art. Das liegt darin begründet, dass die meisten jungen Japaner seit frühester Kindheit von der Ästhetik von Anime, Manga und Videospielen geprägt sind. Auch die abstrakte Kunst, der Minimalismus und die Land Art haben durch die spezifischen Einflüsse eigene japanische Ausdrucksformen gefunden. Zudem wird die zeitgenössische Kunst in Japan bis heute enorm von der ursprünglichen Avantgarde-Bewegung Gutai geprägt. Diese entstand Mitte der 50er Jahre und wollte Teil eines neuen, weltoffenen Japans sein. Gutai glaubte fest an Individualismus, an Konzept anstelle der Form und ließ dem Betrachtenden viel Spielraum für eigene Interpretationen.
Der Unkawara hat mal zu mir gesagt, dass er empfindet, dass eigentlich die japanische Kultur vor allem durch die Literatur geprägt ist. Und gar nicht so stark durch die bildende Kunst, was ich ganz interessant finde, weil mir das jetzt auch wieder in den Sinn kommt, wo du sagst, dass du von der Sprache her kommst. Identifizierst du dich denn als japanische Künstlerin?
Nicht immer, ne? Also ich habe, als ich dann angefangen habe, genau das wollte ich nicht. Ich wollte mich weder als Frauenkünstlerin, japanische Künstlerin identifiziert von außen werden wollen. Absolut nicht. Aber erst in der letzten Zeit, seit ungefähr 10 Jahren, kann ich akzeptieren. Ich sage nicht, ich bin eine japanische Künstlerin, sondern ich bin eine Künstlerin aus japanischer Abstammung. So, ich bin genauso mit euch zusammen, weil ich bin ja schon 30 Jahre in Deutschland. Ich bin Teil dieser Kulturlandschaft. Ich hoffe, dass das einmal so gesehen wird. Aber ich komme woanders her. Ja, was Onkawara sagt, ist schon interessant insofern, weil Literatur in Japan ist sehr stark. Das stimmt schon. Und zwar vor allem nach Kriegszeit. Also es gibt eine literarische Geschichte über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und die erste Schriftstellerin war schon vor 1000 Jahren und großartige diese Genji-Story geschrieben hat. Und ich bin sehr beeinflusst von dieser Art von Literatur, die und dann auch noch Sesei Shonagon, sie ist eine erste japanische Intellektuelle, so Susan Sontag aus Japan, würde ich so sagen. Mhm. Und darüber hinaus ist eine großartige Literatur, die Namen, du also kennst ja bestimmt Mishima und so, aber es gibt tausend andere Literaten, die großartig sind, ist noch nicht hier entdeckt sind. Entsprechend sehr stark sind auch japanische Filme. Und die bildende Kunst in dem Sinne sind immer so vereinzelt da. Sido Onkawara hatte schon recht, so wie er auch so war. Er war ja auch ein vereinzelter Phänomen.
Onkawara wurde am 2. Januar 1933 in der japanischen Großstadt Karia geboren und zählt zu den bedeutendsten Vertretern der amerikanischen Konzeptkunst. Im Zentrum seines künstlerischen Werks steht die Fragestellung nach Zeit und Zeitlichkeit. Sein erstes Date Painting der Serie Today schuf Onkawara im Januar 1966. Auf einem standardisierten Bildformat mit dunklem Bildhintergrund malte der Künstler von nun an mit weißer Acrylfarbe das Datum des Tages, an dem das jeweilige Bild entstanden ist. Als Parallelwerk zu der Today-Serie gilt das Werk I Read. Dieses hat er ebenso 1966 begonnen. I Read ist eine Reihe von Notizbüchern, die Zeitungsausschnitte von den Tagen enthält, an denen jeweils ein Date-Painting entstanden ist. In der Zeit von 1968 bis 1979 hat Onkawara unter dem Titel I Got Up At jeden Tag an zwei verschiedene Personen jeweils dieselbe Postkarte versandt. Die Zeit steht irgendwie still in diesen Bildern, in denen man mehr die eigene Geschichte abliest und sich mit dem Älterwerden konfrontiert, als die Geschichte der Bilder rezipiert, sagte der Schweizer Kunsthistoriker und Kurator Jean-Christophe Ammann einst über Onkawara. Der Künstler gab weder Interviews, noch ließ er sich fotografieren und erschien nie auf den Vernissagen seiner Ausstellungen. Seit den 1960er Jahren wurden seine Arbeiten kontinuierlich in Einzel- und Gruppenausstellungen international ausgestellt. Am 10. Juli 2014 starb Onkawara in seiner Wahlheimat in New York City.
Ja, aber vielleicht ist es auch interessant, dass einfach vielleicht den weiblichen Künstlerinnen nicht genug Aufmerksamkeit gegeben wurde.
Ja, sicher. Deshalb, ich kämpfe auch um die Möglichkeiten, weil ich gemerkt habe, also kommt niemand auf dich zu, wenn du nicht darum kämpfst. Und das habe ich dann eben viel später gemerkt. Und ich war ja, wie gesagt, sehr naiv und niemals gedacht, auf die Leute zuzugehen. Das kann ich immer noch nicht. Aber sage mal so, ich habe das Gefühl, wenn du mit den Ideen kommst und etwas entwickeln willst und mit den vollen Elan und guten Ideen, die Türen gehen doch auf. Und das ist so wichtig, dass man wächst mit den Möglichkeiten. Das ist das meine Erfahrung. Also deshalb ist die Ausstellungen zu machen, ist eine wichtige Sprache, ist auch an sich ein Medium, genauso wie Malen und sonstigen Medien, die man macht als Künstler, an Ausstellungen beteiligt zu sein, Gruppen oder Solo. Aber immer wieder an diesen Situationen sich reiben und zu wachsen, finde ich sehr wichtig.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.